Großer, Reihe, zunehmend in Heiligung oder Heiligkeit, sind wir jetzt heute im zweiten Kapitel ab Vers 14 und den lesen wir jetzt. Denn Brüder, also es hat eine Vorgeschichte, über die könnt ihr die anderen Predigten hören, ich setze jetzt einfach hier einen Text ein. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind. Indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die errettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verweist waren, im Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, euch, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Freude, Hoffnung oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft. Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Wir haben es vorhin gesehen, wie Gott es uns zugesagt hat, dass wir seine Herrlichkeit und seine Freude sind. Also ist das hier durchaus auch etwas, was von Gott uns zugesagt wird. Und der Text hat nach meinem Empfinden eigentlich ein Thema. Wie können wir Jesus nachfolgen im Leiden? Also ist unser Thema Jesus Nachfolger im Leiden. Und hier geht es nicht um das Leiden an einer Krankheit. Ja, das Thema lassen wir mal auf der Seite. Es geht hier nicht, in diesem Text, nicht um Leiden durch Krankheit, sondern um etwas anderes. Der Text spricht davon, dass die Thessalonicher Nachfolger der Heiligen im Leiden wurden. Und natürlich stellt sich die Frage, wie konnten die Nachfolger der Heiligen in Judäa sein, wenn sie die nicht gesehen haben? Also das funktioniert schon mal nicht. Die haben nicht gesehen, wie die gelitten haben. Wahrscheinlich funktioniert es eher so. Jeder für sich hat die Erfahrung des Leidens machen müssen, wie jeder Vogel für sich die Erfahrung machen muss, wenn er aus dem Nest springt, muss er anfangen zu fliegen. Sie sind in die Fußstapfen getreten derer, die vor ihnen schon den Glauben gewandelt sind, ohne sie zu sehen. Das ist das, was Christen an vielen Orten immer wieder erlebt haben und Christen an vielen Orten auch heute erleben. Zum Beispiel in Sri Lanka. Da lesen wir von Open Doors Folgendes. Die christliche Minderheit wird teilweise toleriert, christliche Konvertiten jedoch nicht. Zudem geraten protestantische Freikirchen häufig ins Visier von Nachbarn, oftmals vereint mit buddhistischen Mönchen, und die sehen wir da zum Beispiel auf diesem Bild, was eben die Situation in Sri Lanka darstellt. Also oftmals vereint mit buddhistischen Mönchen und lokalen Beamten, die sie auffordern, Kirchengebäude, die sie als illegal ansehen, zu schließen. Immer wieder führt dies dazu, dass sich Mobs bilden, die gegen Kirchen protestieren und sie angreifen, besonders in ländlichen Gebieten. Ja, das, was wir haben es mal vor kurzem gehört im Einstieg in diese Predigtserie, wie das in Thessalonich zuging, wie es auch in Ephesus zugegangen ist. Ja, da gab es einen riesigen Mob, einen Flashmob. Im Stadion von Ephesus, wo sie dann stundenlang gerufen haben, groß ist die Artemis der Epheser. etwas Ähnliches erleben die Christen heute auch in ihren unterschiedlichen Orten. Sri Lanka ist ein netter Fleck. Ja. Wollte ich sogar, habe schon mal überlegt, ob ich da Urlaub mache, aber vielleicht gehe ich doch nicht hin. Sri Lanka ist buddhistisch und machte von 2019 auf 2020 einen Sprung in im Weltverfolgungsindex von Platz 46 auf Platz 30. Also die haben sich ordentlich angestrengt, um da nach vorne zu kommen. Nun wissen wir, der Buddhismus hat ein ganz friedliches Gesicht, gell? Ja, das ist das friedliche Gesicht des Buddhismus. Aber Tatsache ist, wenn man Open Doors und ihren Zahlen glauben mag, Tatsache ist, dass die buddhistischen Länder mit den islamischen Ländern zu den Spitzenreitern in der Verfolgung der Christen gehören. Das ist die harte Realität. Und alles andere, was uns so friedliebende Menschen erzählen wollen über die Friedlichkeit des Buddhismus, ist alles Illusion. Am 24. März 2019, so liest man weiter bei Open Doors, fand während des Sonntagsnachmittagsgottesdienstes außerhalb des Geländes der Christ Gospel Church in Yaela, Distrikt Gampaha, in der Westprovinz ein Massenprotest statt. Etwa 2000 Einwohner der Stadt, angeführt von einer Vereinigung von Händlern, verteilte Flugblätter und sammelte Unterschriften für eine Petition, in der sie für die Beseitigung der Kirche warben. Erinnert uns das an was? An Ephesus. Ja, da war es die Vereinigung der Silberschmiede, die ihr Einkommen dahin fließen sahen. Und es ist interessant, wie sich der antichristliche Protest immer auch aus dem Kommerz speist. Wie Verfolgung und Leiden aussah, das wusste Paulus sehr gut aus seiner Zeit, nicht nur als Apostel, als er unterwegs war, sondern auch aus seiner Zeit, wo er auf der anderen Seite des Zaunes stand, wo er aktiver Christenverfolger war, wo er sich gefreut hat, den Stephanus gesteinigt zu sehen. Er erlebte dann auf dem Weg nach Damaskus, wo er eigentlich vorhatte, dort die Christen dingfest zu machen, die Gemeinde zu zerschlagen, erlebte dann sein Damaskus-Erlebnis, wie man es heute so sagt. Ja? Wo Jesus ihm begegnet, der Jesus, den er verfolgt hat. Und wo er schlussendlich sich bekehrt. Und dann erlebt er, wie er schnell von einer Seite des Zauns auf die andere Seite geschmissen wird. Ja, in Damaskus erlebt er, wie er dann um sein Leben rennen muss. Weil sobald er anfing zu erzählen, dass er jetzt an Jesus glaubt, warum er an Jesus glaubt, sind ihm seine Volksgenossen auf den Fersen und er muss stiften gehen. Und deshalb haben wir in unserem Text ein sehr deutliches Wort über die Art und Weise, wie die Juden zur damaligen Zeit mit den Christen umgegangen sind. Und wenn man die Verse 15 und 16 liest und darüber spricht, dann läuft man Gefahr des Antisemitismus oder besser gesagt des Antijudaismus beschuldigt zu werden. Denn es wird hier in diesem Vers, den Versen, den wir gelesen haben, wie fast nirgends sonst in einer schonungslosen Deutlichkeit über die Art und Weise gesprochen, wie die Juden sich den neuen Glauben gegenüber verhalten haben. Und er sagt nicht nur das, sondern sie haben ja schon die Propheten umgebracht und Jesus haben sie auch umgebracht. Nun, Es ist historischer Fakt. Darüber braucht man gar nicht groß diskutieren. Es steht einfach die Wahrheit da. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch klar sagen, und das sage ich hier in aller Deutlichkeit, nicht die Juden tragen Schuld am Tod Jesu. Nicht die Juden tragen Schuld am Tod Jesu, sondern die Schuld aller Menschen ist Grund für den Tod Jesu. Denn Gott hat ihn durch die Hand seines eigenen Volkes und der Römer für die Sünden der ganzen Welt stellvertretend sterben lassen. Deshalb gibt es keinen Grund, absolut keinen Grund, dass irgendjemand die Bibel nimmt und daraus eine Berechtigung ableitet, in irgendeiner Weise einen Hass auf Juden zu entwickeln und diesen Hass auch auszuleben. Ist keinen Grund. Jesus wird bei seiner Wiederkunft sowohl Juden wie Heiden, die ihn als Erlöser nicht haben wollten, entsprechend ihrer jeweiligen Taten dann zur Verantwortung ziehen. Da ist, wenn Paulus sagt, er ist weder Jude noch Grieche, wenn es ums Heil geht, und da gibt es dann auch keinen Unterschied zwischen Jude und Grieche, wenn es um das Gericht geht. Alle werden gerichtet entsprechend ihrer Taten, entsprechend ihrem Verhältnis zu Jesus. Nun haben wir heute eine völlig andere Situation. Niemand von uns muss fürchten, wie damals Paulus, eine Verkündigung des Evangeliums durch Juden gehindert zu werden. Wir haben mit einer anderen Situation zu kämpfen. Heute haben wir vielmehr die Situation, dass die Feindschaft gegen das Evangelium zunimmt, sei es aus den lokalen Kulturen, wie schon beschrieben, zum Beispiel in Sri Lanka, sei dies aus der westlich materialistischen Kultur oder der weltweiten internationalen marxistisch-atheistischen Kultur. Ja, von all diesen Orten kommt uns letztendlich Feindschaft entgegen. Und die Frage ist, wie sieht es in Deutschland aus? Male ich jetzt ein düsteres Bild an die Wand? Das erste der 10 Angebote des evolutionären Humanismus. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört? Ja, die 10 Angebote des evolutionären Humanismus nachzulesen auf der Seite der atheistischen Giordano Bruno Stiftung, die diesen vertritt. Da heißt es, auf dieser Seite, in diesen 10 Angeboten, ja, das sollte im Prinzip eine Antithese zu den 10 Geboten sein, so treten sie dann auch auf, da heißt es, diene weder Fremden noch einheimischen Göttern, die bei genauer Betrachtung nichts weiter als naive Primatenhirn-Konstruktionen sind. Sorry, dass man es da unten nicht sieht. Diene weder Fremden noch heimischen Göttern, die bei genauer Betrachtung nichts weiter als naive Primatengehirnkonstruktionen sind. Es geht dann weiter, sondern diene dem großen Ideal der Ethik, das Leid in der Welt zu mindern. Diejenigen, die behaupten, besonders nah ihrem Gott zu sein, waren meist jene, die dem Wohl und Wehe der realen Menschen besonders fern standen. Beteilige dich nicht an diesen Trauerspielen. Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst besitzt, braucht keine Religion. Ich möchte euch den heutigen Gemeindebrief besonders ans Herz legen. Da werdet ihr etwas von einem Gegenbeweis finden. Und ich mag nur sagen, die meisten Sozialeinrichtungen, die wir heute haben, die meisten karitativen Einrichtungen, selbst Versicherungen, wurden von Christen initiiert, begonnen und haben einen christlichen Ursprung. Und sie sind nicht einfach nur deshalb entstanden, weil die Christen ein schlechtes Gewissen hatten, sondern weil kein anderer etwas getan hat. Und sie sind entstanden in einer Zeit, wo der Humanismus schon lange Zeit gehabt hätte, etwas zu tun. Die Giordano Bruno Stiftung ist immer wieder in den Medien, wenn sie zum Beispiel gegen die Beschneidung jüdischer Jungs vorgeht. Oder wenn sie für den medizinisch unterstützten Selbstmord eintritt. Der Amerikaner Gary Wolf beschreibt in seinem Artikel The Church of the Non-Believers, die Kirche der Ungläubigen. Dieser Artikel ist erschienen im Wired Magazine von 2006. Er beschreibt dort das Anliegen der neuen Atheisten wie folgt. Und die Giordano Bruno Stiftung gehört zu den neuen Atheisten. Das schreibt er. Dies ist die Herausforderung der neuen Atheisten an uns. Wir sind dazu aufgerufen, dabei zu helfen, diesen lähmenden Fluch zu exorzieren. Den Fluch des Glaubens. Die neuen Atheisten verurteilen nicht nur den Gottesglauben, sondern auch den Respekt für den Gottesglauben. Religion ist nicht nur falsch, sondern übel. Das ist die Herausforderung, in der wir heute stehen. Wir sehen uns mehr und mehr einer gesellschaftlichen Situation gegenüber, die den christlichen Glauben tatsächlich als Fluch sieht und ihn überwinden will. Und da passt das, was der Jürgen zu Anfang des Gottesdienstes gesagt hat, dazu. Das ist Ausdruck letztendlich dieses Gotteshasses. In einem durchaus berechtigten Anliegen, soziale Ungerechtigkeit zwischen Bevölkerungsgruppen zu überwinden, in diesem berechtigten Anliegen geht eben alles unter, wie in der Französischen Revolution eben auch alles untergegangen ist, bis hin zur Menschlichkeit, die da untergegangen ist und die Revolution ihre eigenen Kinder dann gefressen hat. Heute sind es die Atheisten, die sich offen gegen die Predigt des Evangeliums, gegen die Predigt der Hoffnung auf Vergebung, auf Erneuerung, auf ein ewiges Leben stellen und sie bekämpfen. Und es ist, wie Paulus es beschrieben hat in Vers 16, sie wollen eben auch verhindern, dass andere diese Predigt hören. Wir sollten uns dafür einsetzen, schreiben sie dann, wir sollten uns dafür einsetzen, die Kinder von der Welt der Religion zu befreien, die mit Einverständnis der Eltern die jungen Gehirne schädigt, die nicht verstehen, was mit ihnen geschieht. Ja? Wir sollten uns dafür einsetzen, die Kinder von der Welt der Religion zu befreien. Das heißt, die Religion bekämpfen, Glauben bekämpfen und eliminieren und oder die Kinder den Eltern wegnehmen, dass sie nicht mehr religiös indoktriniert werden können. Das ist die Konsequenz. Und es war gang und gäbe im Sowjetregime. Das hatten wir schon mal. Und genau das geschieht heute. Massiv dadurch, dass man die Eltern zwingt, die Kinder in Kinderkrippen und Kindertagesstätten und Ganztagsschulen zu stecken. Indem man die Arbeitsplätze so gestaltet, dass eben sie weniger abwerfen für einen Einkommensempfänger und er dann halt die Partnerin mitarbeiten muss, damit fürs Leben reicht. Der Atheismus ist nichts Neues, den gab es eigentlich schon immer. der begann im Paradies. Als der gefallene Engel Luzifer kam in der Gestalt der Schlange und sagte, wisst ihr was? Ihr könnt ohne Gott. Ihr braucht Gott nicht. Ihr könnt selber Gott sein. Der Atheismus ist letztendlich, so wissenschaftlich und so antigöttlich er sich auch gegeben mag, ist er eigentlich immer ein Anti-Jahwismus. Er wendet sich einzig und allein gegen den Gott der Bibel. Das sieht man bei den politischen Allianzen, die die Atheisten schmieden, ganz deutlich. Ja? Da ist jede andere Religion ist noch halbwegs tolerabel für die nicht ganz ultra-radikalen Atheisten. Vordergründig tut der Satan so, als bräuchten wir Gott nicht, aber nur um uns von Jahwe wegzubekommen und uns dann unsere ganze Aufmerksamkeit und Anbetung schlussendlich zurück zu sich zu lenken. Das ist sein Ziel. Der Satan ist eine reale Person in der unsichtbaren Welt. Sein Name ist Diabolos, Teufel, Luzifer oder Engel des Lichts. In der sogenannten Aufklärung, wo man vom Licht der Aufklärung sprach, da hat sich der Teufel als Engel des Lichts präsentiert. Er bot den Menschen Erkenntnis, Wissen, Erklärungen ohne Gott an. Das war sein Wirken, sein Tun. Und die Menschen nahmen dieses Licht an. Ja, im Gegensatz zu Johannes 1, wo das wahre Licht kam und sie dieses Licht verworfen haben, nicht aufgenommen haben, dieses Licht haben sie angenommen. Und sind dabei in die Finsternis geführt worden, sie zu knechten und zu binden, wie wir es vom Herrn der Ringe so gut ausformuliert bekommen haben. Dazu benutzte er Menschen und einer davon damals war, einer seiner größten Apostel war dieser Mann, Charles Darwin, der seine Evolutionsreligion in die Welt brachte. Heute hat er auch seine Helfer. Das ist Richard Dawkins, von dem ich schon vorgelesen habe, der von dem Buch der Gotteswahn. Oder Stephen Hawking. Beide, Stephen Hawking kann es nicht mehr, aber kann es durch seine Bücher, werden ja immer noch welche zusammenfabriziert von ihm, obwohl er schon tot ist. In seinen letzten Werken hat Hawking eben insbesondere auch deutlich gemacht, wir brauchen keinen Gott. Für Gott gibt es keinen Platz. Gott ist unmöglich. Paulus spricht in unserem Text davon, dass er die Thessalonicher mit allem Ernst besuchen wollte, es aber nicht konnte. Warum? Weil der Satan ihm Widerstand leistete. Und wie das aussah, wissen wir nicht. Das steht da nicht. Das steht auch in der Apostelgeschichte nicht. Aber wahrscheinlich hat er entweder Menschen gebraucht, oder aber andere Mittel, andere Attacken, wie zum Beispiel die Paulus in 2. Korinther 12, 7 berichtet, wo davon spricht, dass der Engel, dass der ein Engel Satans ihn mit Fäusten schlägt. Er gesundheitlich oder wie auch immer Attacken erlebt hat und dadurch letztendlich gehindert war. Es gibt zwei, wenn man die Missionsreisen von Paulus anschaut, dann sieht man immer wieder, dass er an Vorhaben gehindert worden ist. Ein berühmtes Vorhaben, das hat der Helmut schon erwähnt in seiner Predigt, war, dass er da eben Richtung Süden in der Türkei gehen wollte, Richtung Ephesus und so weiter, aber daran gehindert worden ist. Da heißt es, dass der Geist Gottes ihn hinderte und stattdessen nach Troas gelenkt wurde und dann aufs europäische Festland gingen. Es gibt zwei Begriffe, die dazu verwendet werden, dieses Gehindern oder Verhindern zu beschreiben. Der eine ist Enkopte und der andere ist Kolyo. Enkopto bedeutet unterbrechen, hindern, das Vorwärtskommen schwer machen. Ja, das ist wie wenn man die Handbremse halt anzieht. Wie wenn irgendein Fiesling halt irgendwie kommt und irgendwas macht, damit man, obwohl man Gas gibt, eigentlich nicht vorwärts kommt. Das Kolyo heißt etwas verunmöglichen, etwas unmöglich machen, dass etwas nicht geschehen kann. Ja, das ist mehr als nur die Bremse anziehen, das ist im Prinzip Motor ausbauen und dann fertig ist der nicht. Wir haben in unserem Text beide Begriffe. In Vers 18 sagt Paulus, dass die Juden es unmöglich machten, dass sie das Evangelium den Heiden predigten. Dort steht Kolyo. Ja, schlussendlich dadurch, dass sie gehen mussten, konnten sie nicht weiter in Thessaloniki das Evangelium predigen. Sie haben es verunmöglicht. Dasselbe Wort finden wir in Apostelgeschichte 16,6, das habe ich schon geschrieben, wo Paulus in diese Gegend gehen wollte. Und in Vers 19 sagt er, dass Satan es ihm schwer machte, zu ihnen zu kommen. Dort steht das Enkopto. Das heißt, manchmal erleben wir die Opposition von Satan und wir erleben, wie er Menschen gegen uns manipuliert, um uns zu entmutigen, um uns einzuschüchtern, um uns daran zu hindern, Gottes Willen zu tun. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass wir unterscheiden lernen, ist die Situation, in der ich mich befinde, ist es die Situation, wo Gott etwas nicht will, oder wo der Satan uns hindern will. Verhindern will, was er letztendlich nicht verhindern kann. Paulus weiß sehr wohl, wann der Geist Gottes etwas nicht will und wann der Satan etwas verhindern will. Deshalb hat er dann halt, wo er gemerkt hat, dass der Satan etwas verhindern will, hat er sich gesagt, okay, wenn der Satan es mir verhindert, heißt es ja nicht, dass ich nicht hingehen könnte. Ich könnte ja eigentlich den Timotheus hinschicken. Und so hat dann Timotheus hingeschickt, der hat dasselbe gemacht wie er, das war ein Vertrauter, und dadurch wurde letztendlich Gottes Wille trotzdem möglich. Es ist nicht immer so, dass da, wo es schwer wird, wo wir mit Hindernissen kämpfen, ein totales Nein steht, wo Gott sagen würde, nein, das dürft ihr nicht, das sollt ihr nicht. Als wir uns um einen Ort umschauten, wo wir als Gemeinde sesshaft werden können, da gab es manche Wege, ähnlich wie bei Paulus, da, als er da versucht hat, in die Gegend zu kommen und stellt fest, er kann nicht. Wege, die wir gegangen sind und die Wege, die sich als Sackgassen herausgestellt haben. Und wir haben in diesen Situationen, wo wir festgestellt haben, dass es Sackgassen sind, wir haben dafür gebetet, dass diese Sackgassen sich auftun. Und oft haben sie sich nicht aufgetan. Aber mit jedem Weg, und ihr seht jetzt mal die ganzen Punkte, wo wir alles gewesen sind. Ich habe sie mal gezählt und wenn ich nicht falsch liege mit meiner Aufzählung, es sind 12 Wegstrecken gewesen, die wir gegangen sind. Bei euch sieht man es nicht, bei mir sieht man noch ein paar Punkte, die haben so eine blaue Corona. Da haben wir effektiv Geld in die Hand genommen und haben Bauanträge geschrieben und haben mehr gemacht, als einfach nur mal uns überlegt. Aber diese 12 Stationen mit dem gelben Schlussstrich, wo wir jetzt heute sind, das waren all die Versuche. Nur wenn wir uns bewegen, kommen wir an Orte, an denen wir feststellen können, ist es ein Weg, der weiterführt oder ist es eine Sackgasse? Ja, manchmal müssen wir uns einfach bewegen. Das ist wie wenn man eine Wohnung sucht. Man muss sich manche Wohnungen anschauen, um festzustellen, nein, die passt oder die passt nicht. Wir litten darunter als Gemeinde. Wir litten unter dieser Situation, dass wir von einem Ort zum anderen gegangen sind und nichts fanden. Und dass die Entmutigung sogar innerhalb der Gemeinde zunahm. Das war noch ein zusätzliches Leid, wenn man merkt, dass ein Teil der Gemeinde gar nicht mehr willens ist, mitzugehen. Wir spürten, es ist ein geistlicher Kampf. Der Satan will nicht, dass wir hier Fuß fassen. Er will uns nicht den Weil am Rhein haben. Und manche haben gesagt, ja gut, dann müssen wir halt woanders hin. Wir haben gesagt, nein, wir haben eine Berufung für Weil am Rhein. Wir können nicht woanders hin. Wir können nicht nach Lörrach, wo es vielleicht leichter wäre. Dass es schwierig war, wurde für viele gerade zum Ansporn, jawohl, offensichtlich will der Satan uns nicht hier, deshalb werden wir nicht aufgeben, bis dass wir einen Ort haben. Und Gott sei Dank haben wir nicht aufgegeben und Gott sei Dank hat uns Gott geholfen in all der Zeit. Unser Leiden in der Nachfolge kann also sein, dass wir offene Opposition, von der ich schon gesprochen habe, erleben, sobald wir als Christen anfangen zu leben und zu handeln. Und viele von euch haben das tatsächlich in ihrem Leben, in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis erlebt. Und es ist wahrscheinlich das normale Christenleben. Und wir erleben wahrscheinlich hier noch das geringste an Verfolgung, an direkter, im Vergleich zur Gesamtchristenheit, die damit rechnen muss, dass sie, sobald sie das Bekenntnis auf Jesus ablegt, dann auch bald in den Himmel geht. Und dann leiden wir in einer Welt, in der wir es mit dem Widersacher, dem Satan, zu tun haben, der nicht will, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, der Sand ins Getriebe streut, der Missverständnisse sät, der liebend gerne Zwietracht, Neid, Irritation in unserer Mitte verursacht. Und das hat man natürlich auch. Und das haben wir immer wieder. Bis zum heutigen Tag. Denn du und ich sind weder im Himmel, noch sind wir vollständig erlöst. Wir sind immer noch in diesem Leib. Deshalb wird Paulus nicht müde, den Thessalonichern zu sagen, wie sehr er sich danach sehnt, bei ihnen zu sein. Denn es könnte das Missverständnis bei ihnen aufkommen, ja, der hat hier jetzt evangelisiert, hat seinen Haken hinter uns gemacht und gut ist, der hat seinen Job gemacht. Für den sind wir erledigt, der interessiert sich nicht mehr für uns. Er versucht ihn deutlich zu machen, wie gern er sie besucht hätte, wie sehr er sich bewusst ist, dass sie in seinen Beistand in dieser Zeit nötig hatten. Und es war offensichtlich, der Text heißt dort, es war für eine Kurzzeit war ihnen quasi, waren sie verwaist. Der griechische Text lässt noch eine andere Interpretation dazu oder Übersetzung. Es war eine kritische Zeit. Es war eine wichtige Zeit, wo er eigentlich hätte da sein sollen und nicht da sein konnte. So ähnlich wie jetzt in dieser Corona-Zeit wäre es gut, wenn der Helmut und Judith in der Türkei sein könnten und ihren Gemeinden unterstützen, unter die Arme greifen könnten, aber sie können es nicht. So ging es im Prinzip Paulus und es ist wichtig, dass er ihnen mitteilt, wie wichtig eben ihre Existenz ist und ihr Wohlergehen. Er will, dass sie weder durch Menschen, weder durch die sie ihnen nachstellenden Juden, noch durch andere Menschen, noch durch satanische Einflüsterungen das Gefühl bekommen, sie wären Paulus unwichtig und wenn sie Paulus unwichtig wären, wären sie letztendlich auch Gott unwichtig. Wenn im Kampf Soldaten von eigenen Leuten beschossen werden, spricht man von Friendly Fire. Ich zeige euch jetzt ein eindrucksvolles Bild von Friendly Fire. Das ist eine B-17, die von Friendly Fire gebombt wird. Ja, da fliegt ein anderer Bomber oben drüber, schmeißt Bomben ab und die wird zerstört. 11 Menschen kommen zum Tode. Das war beim Bombardement, glaube ich, in Berlin, über Berlin. Das ist Friendly Fire, wenn man von eigenen Leuten beschossen wird. Im Vietnamkrieg starben 18% aller amerikanischen Gefallenen durch Friendly Fire. Weil oft die Gefechtslage so unübersichtlich war und so verwirrend. Für mich ist das so ein Bild von Gemeinde. Wir sind eigentlich im Kampf. Ja? Wir wollen das Reich Gottes ausbreiten. Wir wollen vorwärts gehen. Wir sind im Kampf, im geistlichen Kampf. Und dann passiert es, dass wir trotzdem unter Friendly Fire kommen. Abgeschossen von den eigenen Leuten. Aus welchen Gründen auch immer. Und die Frage ist, wie können wir in all dem Leiden, das wir ohnehin schon erleben, den Attacken von äußeren Attacken, den geistlichen Attacken, wie können wir da das, eine weitere Front verhindern von Friendly Fire? Wie können wir das verhindern? Jesus sagt, und es ist die goldene Regel, und ich glaube, die hilft auch in dieser Situation des Kampfes, der Auseinandersetzung, des Vorwärtsgehen wollens. Jesus sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Was bedeutet es praktisch? Du möchtest, dass andere in der Gemeinde über dich gut denken. Dass dir Gutes zutrauen. Dass sie von dir viel halten. Dass sie dich wertachten. Ja, wer wollte das nicht? Wer wollte nicht wertgeachtet, wertgeschätzt sein? Wer wollte nicht denken können, dass er für andere wertvoll ist und dass sie von ihm gut denken? Und dann beginne, wann immer du im Zweifel über jemanden bist, ob er für dich oder gegen dich ist. Wenn du das Gefühl hast, der hat was gegen mich, dann beginne das zu praktizieren, was ich gerade vorgelesen habe. Du willst es haben, also praktiziere es. Das heißt, glaube und vertraue darauf, dass der andere gut von dir denkt, dass der andere dir Gutes zutraut, dass er viel von dir hält, dass er dich wertschätzt. Und dann kannst du es noch umkehren. Dann kannst du sagen, du denkst von dem anderen gut. In dem Moment, wo du dem anderen Gutes zutraust, beginnst du gut über ihn zu denken. In dem Moment, wo du dem anderen Gutes zutraust, traust du ihm Gutes zu. Tust das, was Jesus sagt. Du willst, dass andere über dich gut denken, dann denke selber gut über andere. Dann halte andere höher als dich selber. Dann schätze andere wert. Und wenn du das tust, dann gibst du dem Teufel keine Chance, Zweifel, Zwietracht und Einigkeit zu sehen. Und wenn du das tust, und jetzt kommen wir zum Anfang, wenn du das tust, dann können Zeiten von Leiden zu Zeiten des Sieges und letztendlich des Wachstums in der Heiligkeit werden.